Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Heute rede ich mit Dr. Beate Ballfrader, Landesrätin AD, Landesobfrau des Tiroler Theaterverbandes und selbst Schauspielerin, über ihren Zugang zu Einfachmachen und wie es ihr gelungen ist, in der Politik, aber auch im Kultur- und Theaterbetrieb Dinge in Bewegung zu bringen und sehr viel Sinnvolles umzusetzen. Hallo Beate, danke für deine Zeit und dafür, dass du mit mir über dieses Thema sprichst.
Ja, ich freue mich auch, Mike.
Wir haben ja verschiedenste Verbindungen. Die erste Begegnung mit dir war, wo du zuschauen gekommen bist, wo wir im Theater im Leitbräukeller das sündige Dorf gespielt haben und du uns erzählt hast, das hast du auch schon gespielt.
Ja, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ja. Da war ich noch als Kulturreferentin des Landes bei euch.
Genau.
Aber das Theater hat mich immer schon begleitet, eigentlich seit ich 6 Jahre alt bin. Mhm. In der Schule ist es losgegangen und es hat bis heute nicht aufgehört und das ist schön.
Und jetzt hebst du es sogar noch auf ein ganz anderes Level. Jetzt bist du im Theaterverband Tirol nicht mehr wegzudenken, würde ich sagen.
Naja, jeder ist ersetzbar. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach der politischen Tätigkeit keine Obfrauschaft, kein Aufsichtsratsmandat, was auch immer zu übernehmen. Und dann hat man mich gefragt, Ende 22, ob ich nicht interessiert wäre. Sie bräuchten schon jemanden für den Theaterverband Tirol. Und da habe ich gar nicht Nein sagen können, weil Theater aktiv und passiv eben immer ganz ein wesentlicher Teil waren in meinem Leben. Und ich habe mir gedacht, man kann auch ein bisschen was zurückgeben und ehrenamtlich arbeiten.
Das ist sehr ehrenvoll, aber ich komme auch nicht am besseren feststellen, weil ich habe den natürlich auch kennengelernt als politisch Tätige im Kulturbereich und auch das hat mir Spaß gemacht und gefallen. Also könnte man viel, da trifft Topf und Deckel gerade zusammen.
Diese Beurteilung überlasse ich andere, aber ich fühle mich wohl. Ich habe natürlich gleich die Ärmel aufgekrempelt und ein paar Dinge noch bereinigt, die halt zu bereinigen waren, weil es halt öfter ist in so großen Vereinen. Aber das sind wir, unserem Fördergeber, dem Land Tirol, verantwortlich. Und ich weiß, wie ich noch auf der anderen Seite gestanden bin, dann habe ich auch immer alles genau verlangt, dass alles passt. Das sind ja Gelder der öffentlichen Hand und eigentlich also da mit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und jetzt kann ich nicht, wenn ich auf der anderen Seite stehe, da irgendwie ein Schlendereien drin haben. Das will ich nicht haben.
Sehr gut. Was hat sich ansonsten an diesem Perspektivenwechsel noch ergeben für dich?
Ich habe eigentlich geglaubt, ich habe mehr Zeit jetzt, weil ich in Pension bin und ich kenne also jetzt dieses Wort Unruhestand ziemlich genau. Ich habe natürlich auch familiäre Situationen, die ich unter einen Hut kriegen muss. Mhm. Meine Kinder sind beide in Wien, beziehungsweise kurz vor Wien. Meine Enkelkinder damit auch. Ja. Und ich liebe es natürlich, Zeit mit ihnen zu verbringen und bin deswegen auch relativ oft in Wien. Oft einmal nur eine Nacht und oft einmal ein paar Tage. Und diese freiere Zeiteinteilung, außer wenn ich Proben habe fürs Theater, aber diese freiere Zeiteinteilung, das hat sich sicher geändert. Vorher haben Termine andere für mich gemacht.
Du hast ziemlich viel fremdgesteuert und jetzt steuerst du dich selber.
Ja, jetzt steuere ich mich selber. Oder ich versuche es zumindest.
Aber ich habe jetzt auch gemeint, der Perspektivenwechsel, weil du gesagt hast, jetzt bin ich auf der anderen Seite, im Rückspiegel betrachtet hättest als Kulturlandesrätin irgendwas anders gemacht, weil du jetzt auf der anderen Seite dieser Medaille sozusagen unterwegs bist?
So war das gemeint. Ja, ich würde vielleicht noch mehr drauf drängen, die Kulturförderung anzuheben. Das ist mir zwar immer wieder gelungen, mir ist es auch gelungen in der furchtbaren Zeit von Corona, dass wir so da auch einige Millionen nur für den Kulturbereich zur Verfügung gestellt haben. Ich habe da irgendwie fast Unverständnis so gemerkt bei den anderen. Ja, die Wirtschaft, natürlich braucht es die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber die Kunst und die Kultur, wenn uns die wegfällt, dann fällt uns so viel an Lebensqualität weg. Und da habe ich schon immer drauf gedrängt. Ich habe auch beim früheren Landeshauptmann da immer ein offenes Ohr bekommen, aber man hat halt auch gleichzeitig die Budget Überschreitung anzuhalten, aber es ist immer ein bisschen was gegangen und jetzt würde ich wahrscheinlich nur ein bisschen mehr drängen. Und was sich mit Corona so herausgestellt hat, ist dieser direkte Kontakt. Ich habe dann auch immer unsere Videokonferenzen mit den Kulturbeiräten gehabt und da ist man so zusammengerückt. Also ich war nie leidscheich, ich bin immer auf Leute zugegangen. Aber diesen engen Kontakt, diesen regelmäßigen Austausch, den würde ich noch mehr vertiefen, weil es ganz wichtig ist. Dass
gut. Ja, für mich noch interessant und wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Da hat es ja bestimmt in der Politik speziell, aber vielleicht jetzt auch im Theaterverband, gibt es oft Hindernisse und Hürden, die man nehmen muss. Wie gehst du da damit um?
Also in der Politik war es vor allen Dingen dann in der Zeit von Sebastian Kurz, wo mir einiges ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass also eine Machtzentrale in Wien alles bestimmen soll, vor allen Dingen auch in den Ländern, wer kandidieren soll und wer nicht. Da habe ich mir intern nicht sehr viele Freunde gemacht. Ich habe also immer versucht, sachlich zu argumentieren, aber ich habe mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten, dass ich also von dieser Verehrung und von diesem Kult fast gar nichts halt. Da hat es schon Gegenwind gegeben von Wien. Das war mir aber eher gleich, weil ich der Meinung bin, wenn man was sagen sollte, dann sollte man es auch tun und nicht nur sagen, ja, das könnte mir schaden. Ich habe nicht gewusst, was rauskommt. Also man hat da schon auch so Versuche unternommen von Wien aus, dass man mich da vielleicht wegbringt. Andererseits habe ich halt nach dem Landeshauptmann immer die besten Wahlergebnisse gehabt in meinem Bezirk. Und er in seinem Bezirk. Und ich habe damals die absolute in den Bezirk Kitzbühel wieder geholt. Und jetzt ist sie leider wieder weg.
Dagegen ist schwer zu argumentieren, oder?
Ja, und wer Wähler bringt, und die habe ich schon gebracht, bevor der Kurzbonus generell über allen Bundesländern da gewirkt hat. Ich muss aber auch sagen, der Landeshauptmann hat manchmal, glaube ich, schon ein graues Haar mit mir gekriegt. Aber auf der anderen Seite hat er das eigentlich sehr geschätzt, weil ich einfach offen war und ehrlich war. Ich habe also nicht hinter mir was getan, sondern ich habe es gerade auch so gesagt. Ja, und das sind so Dinge, die ich zeitlebens erlebt habe. Ehrlichkeit wird oft gar nicht so geschätzt, obwohl jeder sagt, er möchte gern ein ehrliches Gegenüber, aber manchmal.
Und was hast du für Feedback aus deiner Wählerschaft gekriegt?
Wahnsinnig viel. Also ich hab mir sogar die Ohren aufgehalten mit diesen Mails und Telefonaten, wo sie sich auch bedankt haben, dass jemand das sagt. Ja. Ich habe halt immer geantwortet, wenn mehr was sagen, dann hätte es mehr Gewicht. Der Zangerl Erwin war da ein fester Mitstreiter von mir. Oder ich von ihm. Er hat natürlich die mächtige Arbeiterkammer hinter sich. Aber sonst war es schon, manchmal ein bisschen einsam, muss ich sagen.
Das ist natürlich das komplette Konträrprogramm. Sonst geht es in der Politik ums Kompromisse finden. Und da warst du kompromisslos und hast einfach gesagt, was du gedacht hast.
Ja, ich war immer kompromissbereit. Das muss man auch, wenn es um Entscheidungen geht. Aber ich möchte meine Meinung dazu sagen. Und wenn dann demokratisch andere Entscheidungen kommen, dann ist das in Ordnung und das soll ja so sein.
Ich finde, das ist ein wunderbares Vorbild, mutig und verantwortungsvoll zu handeln, wenn man sich in dem Zusammenhang auch nicht Gedanken über seine eigene Zukunft macht, sondern sagt, das gehört jetzt einfach gesagt und ich sage es auch, weil es gesagt gehört. Und die Verantwortung übernehme ich nicht nur für mich, sondern für ganz viele Leute, die eben nicht in der Lage sind, da aufzustehen.
Ja, es sind halt oft Ängste dabei vor Konsequenzen. Das habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich habe natürlich auch meinen Beruf im Rückhalt gehabt, das muss ich dazu sagen.
Als das Verantwortung übernehmen, fällt mir zumindest auf, ist in der Gesellschaft gar nicht mehr so der Normalfall. Also lieber gibt man sie ab, als dass man sie übernimmt. Wie erlebst du das? Wie erlebst du das jetzt auch, wenn wir nochmal die Brücke zum Theater schlagen? Ja. Wie überlebst du das auch im Theater?
Im Theaterverband als Opfer, meinst du das?
Ja, also, bei den Theaterschaffenden hätte es mich interessiert. Weil ich glaube, da sind eindeutig Leute dabei, die sehr wohl Verantwortung übernehmen und sehr wohl mutige
ja,
Dinge
das vorantreiben. Das ist auch ein Bereich, in dem ich mich vielleicht auch deswegen so wohlfühle, weil die Kunst und Künstlerinnen und Künstler im ganz Besonderen, auch im darstellenden Spiel, aber auch in anderen Bereichen eigentlich immer sehr mutig auftreten. Vielleicht haben sie nicht nur Mut, sondern auch Wut, weil sie ja nicht immer automatisch berücksichtigt werden. Und diese Begegnungen, ich habe einige Begegnungen natürlich, ich habe ja da fast 15 Jahre drin gearbeitet mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe und Mittagessen gehe oder mal ein Glas trinken gehe. Aber mit den ganzen oder fast allen Kunstschaffenden bin ich wieder oder eigentlich nur fast enger in Kontakt. Wir treffen uns, wir sind bei verschiedenen Veranstaltungen, nicht nur Theater, auch andere Veranstaltungen. Und da fühle ich mich sehr wohl, eben auch, weil sie diese mutige Position oft ganz vehement verteidigen.
Lässt sich da was ableiten, was man in der Gesellschaft vielleicht schüren könnte, wo man den Mut und auch das Übernehmen von Verantwortung auch breiter in der Gesellschaft außerhalb von Theater und Kunst, wie schafft man denn das?
Das Verständnis, wie wichtig Kunst und Kultur ist für die Entwicklung einer Gesellschaft, weil sie einerseits auch ganz viel im Ehrenamt geprägt ist. Ich bin ja nicht von den beruflichen Bühnen die Obfrau, aber diese außerberuflichen Bühnen, ich sage ganz bewusst nicht Amateurbühnen, weil es teilweise überhaupt nicht mehr amateurhaft ist, was man da zu sehen kriegt, sondern wirklich ganz toll, aber halt ehrenamtlich. Also das Wichtigste ist, dass Kunst und Kultur in den ganzen Facetten wahrgenommen wird. Nicht nur die Traditionskultur, die ja auch was Wunderbares ist. Mit dem verbinden die Leute ganz oft die Kunst mit der Blasmusik und mit den Chören und auch mit dem Theater am Land, so das typische Bauerntheater. Aber dass Kunst viel weiter darüber hinausgeht und dass auch in diesen Bereichen ja tatsächlich kleine oder größere Künstlerinnen am Werk sind, das sich selbst bewusst zu machen, das glaube ich, und auch immer wieder zu betonen, egal wo man ist, als Verantwortungsträger, als Ausübender, als Kunstschaffender, als Theaterschaffender, das glaube ich ist ganz was Wesentliches.
Sehr gut. Ja, wenn sich mehr Leute engagieren würden, egal in welchem Bereich, wäre wünschenswert, ganz klar. Jetzt müssen wir natürlich auch, und vielleicht müssen wir da nochmal zurück in die Politik schauen, der Umgang mit Fehlern ist oft ein interessanter Punkt, der einen Transfer in die Wirtschaft gut tun würde. Deswegen frage ich auch jeden, wie gehst du mit begangenen oder passierten Fehlern um und was hilft dir, da wieder in eine Lernposition zu kommen?
Also ich glaube, Fehler zuzugeben tut jedem gut und wenn wir mehr Fehlerkultur entwickeln würden, dann würden wir uns alle leichter tun, weil es gibt keinen einzigen Menschen, der nie einen Fehler macht. Und ich bin auch weit davon entfernt, ob das im privaten Bereich ist oder im beruflichen. Ich habe schon immer versucht, auch wenn ich vielleicht ein bisschen stur bin, aber ich habe schon immer versucht, dann auch zu sehen, hallo, da habe ich jetzt über das Ziel ausgeschossen und ich habe mich dann nicht gescheut, mich zu entschuldigen. Und damit ist der Fehler eigentlich schon weg. Damit ist es eigentlich, außer natürlich gibt es nachtragende Menschen, die das dann nach einem halben Jahr nochmal aus der Bett bringen. Ich bin immer umgekehrt auch so, dass ich, wenn ich verletzt wäre oder mich ein Fehler stört, wenn dann jemand sagt, du red mal drüber, dann ist es bei mir erledigt. Dann ist es, aber das ist ja, wir leben eigentlich in einer Kultur, wo auch, das ist leider auch oft in der Bildung so, dass wir immer, dass wir keine Fehlerkultur haben. Wir schauen einmal erstens, was macht der falsch und nicht, was macht er richtig. Und das geht bei den kleinen Kindern an, weil jedes Kind was kann. Ich meine, die Bildung ist ja meine zweite Passion. Ja. Ich war ja beruflich ein Vierteljahrhundert Lehrerin. Und es hat jedes Kind, jeder Jugendliche was, was er super toll kann. Und eigentlich sollte man das zuerst einmal ausheben und nicht schauen, was er nicht kann, weil es blockiert. Und wenn man die Schätze, die sich da verborgen halten bei den Kindern, wenn man die zu heben versucht und dann zu veredeln versucht, dann wird es auch mehr Erfolgserlebnisse geben für die Kinder und Jugendliche. Mhm. Und das braucht jeder, ein Erfolgserlebnis, damit er weiterkommt.
Jetzt bist du es ja aus der Politik gewohnt, ganz dicke Bretter zu bohren. Aber das dickste Brett, das ich so kenne oder auch an meinen Kindern erlebt habe, ist die Bildungspolitik. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich den Spaten an dieser Stelle in den Boden rammen und da mal anfangen? Was wäre das?
Also ich habe, erstens einmal sind wir in ganz vielen Dingen an den Bund gebunden. Die Aufteilung, die Kompetenzverteilung in der Verfassung ist meines Erachtens nicht sehr glücklich gewählt, weil ich nicht eine Volksschule in Wien Favoriten vergleichen kann mit der Volksschule in Hippach. Da sind ganz andere Bedingungen, andere Erschwernisse natürlich auch, aber vielleicht auch andere Nachteile, wie auch immer man das sieht. Das heißt, ein bisschen mehr die zentrale Entscheidungsgewalt würde nicht schaden, wobei natürlich die Grundrichtung muss eine gleiche sein. Ich kann nicht in Tirol die gleiche Ausbildung machen, aber in ein Jahr weniger wie in Salzburg oder was. Wir sehen ja auch, ganz Österreich ist ja ein kleines Land. Wir haben bestimmte Möglichkeiten auch durch Schulorganisationsgesetz in Tirol, das sich zwar orientiert am Bundesgesetz, aber wir haben da Ausführungsgesetze, das ist es schon. Aber ich glaube, wir müssen Schule generell neu denken. Und ich habe das auch immer wieder gesagt und ich bin nach wie vor, und ich habe zwei Dinge mir gewünscht von meinen Nachfolgern. Ich weiß nicht, ob mich da die DD einmal interviewt. Das eine ist im Bereich Wohnbau, weil für den war ich auch mal 5 Jahre zuständig. Aber eben für Bildung war ich die ganze Zeit zuständig. Ich würde mir so wünschen, dass man es wagt, diese gemeinsame Schule zu starten. Und zwar nicht eine Gesamtschule für jeden gleich, mit einer inneren Differenzierung, aber unter einem Dach. Das funktioniert in so vielen Ländern. Österreich wehrt sich, trennt Kinder und alles, was man trennt, muss man irgendwie oder sollte man irgendwie wieder zusammenführen. Und warum Kinder mit Schwächen in Mathe dann nicht in den gleichen Fächern wie, ja, sagen wir, bildnerische Erziehung, Musik oder Bewegung und Sport zusammen sein. Also ich glaube, dass diese Separierung falsch ist und ich glaube, dass die Kinder sehr viel unter Druck kommen, mit 8 Jahren schon. Alles waren so, damit du ins Gymnasium kommst. Ja. Da baut man unheimlich Druck auf die Kinder auf, auch auf die Lehrpersonen. Das weiß ich auch, wie viele Eltern zu den Lehrpersonen pilgern und fordern, ja, das Kind braucht da sehr gut, das Kind braucht da sehr gut, damit es ins Gymnasium kommt. Und das Kind hat eigentlich gar nichts mitzureden in diesem Alter. Wenn man diese ganze Entscheidung auf 14 verschiebt und dann natürlich, da haben die Jungen ja auch schon mehr Vorstellungen, in welche Richtung sie wollen, aber nicht mit 9 Jahren.
Ist auch noch früher. Aber
auch noch früh, aber sie haben zumindest dann die Möglichkeit, auch die fachliche Trennung einzugehen. Der andere ist kaufmännisch begabt und geht in die Hack und der andere ist ist ein Designer und geht in die HTL und der andere ist ein Sprachentalent und geht in die AHS, wie auch immer. Oder er geht in die Lehre. Und das wäre halt ganz wichtig. Wir sehen es ja selber, was die Früchte gebracht haben, dieser Konstellationen. Wenn die Kinder erst mit Mit 14, wenn Sie schon in einem Schulsystem drin sind, sich für die Lehre entscheiden sollen, tun Sie das nicht. Mhm. Es geht keiner vom Gym in die Lehre. Also das sind, ich glaube, die kann man abzählen.
Mein Bruder hat das so gemacht.
Das ist großartig, ja. Aber dann hat er die Unterstützung auch gehabt vom Elternhaus.
Ja.
Ja, aber es ist gut. Ich meine, wir brauchen Lehrlinge noch und nöcher, Facharbeiter, gute Facharbeiter.
Ja.
Für das waren wir immer berühmt, aber wenn wir keine mehr kriegen, stimmt. Weil alle zuerst in die Matura streben, in die Matura-führenden Schulen, dann sehe ich ein riesiges Problem auf uns zukommen, beziehungsweise es ist schon da.
Und das muss man auf der anderen Seite sagen, ist auch das Positive an unserem System. Der macht nämlich jetzt die Lehre mit Matura. Und ich habe vor kurzem einen Direktor von einem Bulli, von Schwarzer Bulli, im Podcast gehabt.
Ja.
Und wir haben genau über den Teil gesprochen, dass es eben darum geht, man muss die auch wieder die Kinder oder die Jugendlichen einmal ausprobieren lassen. Was taugt einer denn? Wo waren es denn gut? Nämlich genau in der Haltung, probiere die aus, wo du vor dir vier Kind.
Ja,
du bist genau. Du gut und dann mach das.
Es muss sich einfach orientieren an den Eignungen und an den Neigungen des Kindes und nicht an den Karrierehoffnungen der Eltern.
Mhm, genau.
Dabei ist die Karriere jetzt, wenn du Master hast, wesentlich wahrscheinlicher, als wenn du studierst.
Ich bin der größte Verfechter und Befürworter. Es wird das goldene Handwerk auch wieder golden sein. Das ist auf jeden Fall so. Gut, jetzt sind wir schon ein bisschen in der Zukunft, wenn wir Schule neu gestalten wollen. Was müssen wir denn tun, wenn wir Theater neu gestalten wollen? Oder müssen wir das nicht neu gestalten?
Es passiert unheimlich viel. Wir haben über 300 Amateurbühnen oder außerberufliche Bühnen.
Mhm.
Da sind überall 20, 30, bei manchen Bühnen 80 Mitglieder, alle ehrenamtlich.
Mhm.
Also wir haben also auch einige tausende Theaterschaffende, ehrenamtlich Theaterschaffende, die ganz Tolles leisten und das Publikum unterhalten. Was für mich ganz wichtig ist, ist einmal zuerst auch die Bezirke stärken und die Regionalisierung.
Mhm.
Natürlich ist, wo am meisten Leute sind, passiert halt auch mehr.
Mhm.
Aber umso mehr müssen wir also Fortbildungen und Weiterbildungen regionalisieren,
mhm.
Bezirksübergreifend, zum Beispiel Schwarzinnsbruck-Land oder Kufstein-Kitzbühel. Lienz und Osttirol braucht fast separat was, mhm. weil natürlich die Entfernung, jetzt machen die das eh schon ehrenamtlich und mhm. proben und die anderen machen die Maske und die Bühnenbau, den Bühnenbau etc. Aber da kann man sich ja auch professionalisieren
mhm.
und das taugt den Leuten auch. Also ich bin ja bei manchen Fortbildungen so dabei, es taugt ihnen unheimlich, wenn sie was dazulernen.
Ja.
Alles ohne Druck, weil mhm. es hängt ja nichts davon ab, ob sie jetzt dann befördert werden oder nicht. Also es ist, und dazu müssen wir die Leute noch bringen.
Ja.
Und ich glaube, am besten geht es, wenn man es mehr regionalisiert und auch in den verschiedenen Fachbereichen mehr schult. Wir haben so viele Fachbereiche. Clowntheater ist ganz aufstrebend, mhm. Kabarett, mhm. das Figurentheater, mhm. das sind alles so Fachbereiche bei uns im Theaterverband. Ja. Aber wenn es die Leute nicht kennen,
mhm. Das heißt, Angebot schaffen.
Damit Angebot schaffen und vor allen Dingen ein regionalisiertes Angebot oder bezirksübergreifend. Wir fördern das auch, wir haben jetzt da neue Schienen eingeführt. Eben diese Vernetzungsarbeit ist, glaube ich, ganz was Wichtiges.
Mhm.
Unser Paradeprojekt ist in Delfs. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Der Thomas Gassner führt da die Gesamtleitung.
Mhm.
Und da spielen aus jedem Bezirk eine Bühne mit.
Mhm.
Er teilt das bestimmte Stück, das er aussucht, zu mhm. den Bühnen für verschiedene Szenen oder wie mhm. auch immer und knüpft es dann zu einem Ganzen zusammen.
Ja,
und doch, das haben wir jetzt schon zum dritten Mal und ist ein toller Erfolg und für die mhm. Leute natürlich auch ein Anreiz, ja, wenn sie bei den Volksschauspielen Delfs
mhm.
da vier Abende bestreiten dürfen.
Das ist lässig, ja. Wenn man nur ein super Beispiel in Schwarz. Hat es für vier heimatlose Bühnen ein gemeinsames Bühnenprojekt, das Gleis 4, gegeben.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie cool das auch angenommen wird. Also nicht nur, wie lässig die vier Bühnen da zusammenarbeiten, sondern auch, wie gut es angenommen wird. Und ich finde, das ist eine total lässige Ergänzung zum Theater im Lembräukeller. Und alle die da verantwortlich sind, sind hochmotiviert. Da geht voll die Post ab. Und man sagt, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch, dass man das jetzt geschafft hat, denen wieder eine Heimat zu geben.
Finde ich auch, da kann man der Stadt nur gratulieren. Das hat die Idee war schon länger da, weil die Frau Bürgermeisterin hat das durchgesetzt und das finde ich wirklich ganz toll. Und toll finde ich auch, dass die Bühnen sich bereit erklären, weil oft einmal ist ja ein bisschen ein Scheu. Ah, da müssen wir mit dem oder dem. Ja. Aber es funktioniert. Ich glaube auch der Markus macht ein bisschen so dieses Händeln oder am Anfang auch als Außenstehender, der schon einen Ort hat, einen Spielort. Ja. Und ich finde es ganz toll, was sie da machen.
Ja, da passiert sowas wie ein Ökosystem, wo auch der Markus jetzt bei einer anderen Bühne vom inszeniert.
Und ja, also eben das, genau, jetzt dann
das glaube ich im Frühjahr. Genau. Ja. Das Kirchturmdenken, wenn man es oft erlebt hat, wenn die Vereine jetzt jeder für sich was haben wollte, das hört auf.
Ja.
Das ist nicht zielführend.
Also das war früher ja fast ein Fauxpas sondergleichen, wenn man bei einer anderen Bühne dann spielt. Mhm. Das ist jetzt Gott sei Dank schon gefallen. Aber was unser Bestreben nur ist, ist diese Vernetzung, dass sie gemeinsam zu zweit oder zu dritt ein Stück arbeiten.
Ja.
Und das dann auch an allen drei Orten aufführen. Also ich finde, das schweißt die Leute zusammen, weil sie haben ja schon etwas, was sie verbindet. Ganz was die Liebe zum Theater und die Leidenschaft zum Theaterspielen.
Und ich glaube, das verbindet sich auch, wenn sich die Leute, die Spieler der anderen Bühnen einfach woanders engagieren. Und
also die Delft, schaffen. Die in Delft mitgespielt haben, das sind immer andere, weil das ist mir wichtig, dass aus jedem Bezirk eine Bühne die Gelegenheit hat, dass es nie jemand ein zweites Mal ist. Und die haben alle ihre WhatsApp-Gruppen und sind nach Jahren noch oder nach über ein Jahr immer noch fest im Austausch.
Ja, nein, das verbindet eindeutig. Wir haben auch genügend Verbindungen mit Leuten, mit denen man mal gespielt hat irgendwo, mit denen man mal miteinander auf der Bühne gestanden ist. Das ist einfach andere Verbindungen, als wenn man sich nur so kennt.
Ja.
Zukunftsperspektive haben wir jetzt schon viel gehabt. Jetzt muss man nochmal auf die Politik schauen. Was wünscht er denn von der Politik, du hast halt nicht, ich sage nicht von deiner Nachfolgerin oder Nachfolger, was wünscht er denn momentan aktuell, wo soll man denn da hinsteuern?
Also wir haben natürlich Tendenzen, ich habe daraus ja auch nie, ich habe mich da ja auch nie verschwiegen, wenn es Tendenzen total nach rechts abzurücken und Nationalismen zu entwickeln. Ich finde es unglaublich traurig, dass man 2 Tage nach dem Sturz des Tyrannen in Syrien sofort alle Syrer jetzt schon wieder nach Hause schicken will, die mittlerweile seit 12, 13 Jahren da sind. Also diese Angst vor dem Fremden, das ist für mich ganz was Schlimmes. Diese Nationalismen haben immer nur zu, letztendlich auch in den Ländern, in den wo Bürgerkriege sind, sie haben immer zu Nationalismen, zu starken Nationalismen, was nicht heißt, dass ich kein Nationalbewusstsein haben darf, aber diese zu starken Nationalismen und diese Wertungen, die haben eigentlich immer zu Elend geführt oder zu Krieg und Verlust der Heimat und Tod. Es ist eigentlich da nie was Positives rausgekommen. Und das wünsche ich mir schon, dass man da dagegen arbeitet. Man soll auch vielleicht niemanden ganz ausschließen, aber man muss einfach bestimmte Regeln aufstellen, die halt in der Demokratie für mich unverzichtbar sind. Ja, dann wünsche ich mir, dass wir bald einmal eine Bundesregierung haben.
Wird Zeit.
Wobei die Zeit der Regierungsverhandlungen immer ungefähr so lang dauert hat. Also
das ist nicht selten Weihnachten
geworden. Es wird halt auch hier Kompromisse geben müssen von beiden Seiten, sonst muss ich schauen, dass ich über 50% kriege, dann kann ich tun, was ich will. Und das finde ich gar nicht so gut. Also es braucht schon irgendwo immer ein Korrektiv, eine Bremse und es sollen halt die Interessen möglichst aller unter einem Hut vereint werden. Und die, was mir halt auch wichtig ist, ich war ja AAB-Landesobfrau, dass man einfach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vergisst. Das ist der Großteil der Bevölkerung und auch der Großteil der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das wünsche ich mir auch, weil da steht halt dann wirklich alles still. Und auch da wird es Kompromisse geben müssen. Die wirtschaftliche Situation schaut nicht so rosig aus. Überall sparen die großen Ketten zu, von denen man sich nie gedacht hätte. Mhm. Aber es stehen dann tausende von Leuten auf der Straße. Also das ist gerade kurz vor Weihnachten nur dazu. Das ist
bitter.
Ja, ist schon bitter. Also. Einfach das, was man, diese Sozialpartnerschaft, die früher so stark war,
Und
großartig funktioniert hat, einfach als Interessensausgleich, die ist fast ein bisschen zurückgedrängt, kommt, ja, da, die waren sich auch nicht immer alle grün. Aber man hat sich geeinigt und ohne Gehässigkeiten. Und das ist ein weiterer Punkt, mich stört das unglaublich, wie man miteinander umgeht.
Ja.
Mit welchen Wörtern und Beschimpfungen man sich gegenübertritt. Also, es ist eigentlich immer schlechter geworden. Wirklich schlechter geworden. Und das verstehe ich nicht, dass man unterschiedlicher Meinung ist und dass man mal ein bisschen rausgibt, das ist alles klar.
Ja.
Aber dass man die wildesten Beschimpfungen sagen kann, finde ich ganz arg. Und alles dann nur teilweise alles anonym, was da alles daherkommt. Aber ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer.
Ich bin jetzt da nicht der alles der Politik zuschieben möchte, aber da hat die Politik auch eine Vorbildwirkung. Und glaube ich, wenn die schon nicht mehr normal, unter Anführungsstrichen, miteinander da reden, dann verschiebt man natürlich auch die Grenzen des Sagbaren in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist schon bitter. Das
ja.
Ist schon
aber natürlich haben sie eine Vorbildwirkung.
Ja.
Sie sind gewählte Mandatare und haben damit eine Verantwortung gegenüber den Wählerinnen und den Wählern. Und sich dann auf so unflätige Art zu beschimpfen, macht keinen guten Eindruck und macht es den anderen wieder leichter, genauso aggressiv zu agieren gegenüber den eigenen Nachbarn.
Beate, wenn du auf deine Zeit zurückschaust, gibt es da einen Moment, der für dich besonders gesagt hat, ja, einfach machen war genau die richtige Entscheidung.
Was war das vorne?
Das war sicher die Schubumkehr, was Kinderbetreuung betrifft. Da waren wir ja eher vorsintflutlich unterwegs. Auch aufgrund des Rollenbilds der Frauen, das da vorgeherrscht hat. Und ich habe dieses Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz dann initiiert, mit meinen Abteilungen teilweise sogar mitgeschrieben. Meine Kollegin damals, die Patricia Zoller-Frischauf, die hat da auch einen sehr positiven Zugang gehabt und hat mich auch unterstützt. Und das haben wir dann einfach durchgezogen. Wir haben halt den Gemeindeverband gebraucht, der war nicht sehr amused, muss ich wirklich sagen. Und manche Bürgermeister, glaube ich, hätten mich da am liebsten, weiß ich nicht, wohin geschickt. weil es natürlich Geld kostet. Mittlerweile weiß jede Gemeinde, dass es notwendig ist. Auch, weil Frauen arbeiten müssen, nicht nur arbeiten wollen. Aber das war ja ökonomischer Wahnsinn. Weil da lässt man Frauen studieren, kostet unheimlich viel. Abschlüsse bringen nämlich mehr Frauen als Männer, muss man auch dazu sagen. Ja. Die Volkswirtschaft investiert da Unzähliges und dann hält man sich fern vom Wirtschaftsleben, vom Arbeitsleben, vom Arbeitsmarkt. Das ist ja vollkommen Humbug.
Ja.
Und vielleicht wollen sie es auch gern. Und dann,
natürlich.
Ja. Ich habe auch immer gern gearbeitet und habe trotzdem nette Kinder.
Ja. Das glauben wir gern. Super. Ja.
Also das ist mir, glaube ich, wirklich gut gelungen. War wahnsinnig viel Zeit, weil ich bin in alle Bezirke gefahren, einmal, zweimal, habe mich dieser männlichen Bürgermeisterfront gestellt. Ab und zu war eine Frau dabei, ganz wenige, sind aber noch nicht viel mehr, die sehr wohl offen waren. Und ganz oft waren auch witzigerweise ältere Bürgermeister, die selber Töchter haben. Oder wo die Frau arbeiten angefangen hat dann auch. Also schon auch beeinflusst durchs eigene Familienleben.
Ja.
Aber teilweise das kann ich da gar nicht zitieren, was ich mir da so alles anhören habe müssen. Aber ich habe es einfach durchgezogen und wir haben es dann einstimmig im Landtag beschlossen und haben gedacht, das hat sich ausgezahlt. Es ist dann nur mehr novelliert worden und man ist jetzt auch weiter dran. Es ist jetzt, ja, es ist nicht mehr wegzudenken. Ja.
Aber es war ein wichtiger Startschuss und ein wichtiges Einleiten in die richtige Richtung.
Und es war damals auch immer das Thema für die anderen Parteien. Es war nie ein ÖVP-Thema und ich habe es zu einem Thema von uns gemacht.
Also auch das ist gelungen, dass das quasi parteipolitisch dann verwertbar worden ist, oder?
Und was mir auch gut gelungen ist, ist, glaube ich, im Bereich der Kultur ganz viele Preise habe eigentlich hier eingeführt. Mhm. Ja, ob das der Volksbühnenpreis ist, aber auch der Otto-Grünmandl-Preis. Mhm. Wir haben den mit Südtirol, den Paul-Flora-Preis wiederbelebt, der ist irgendwann einmal gewesen. Mhm. Man hat dann für zeitgenössische Kunst, dann für die Bibliothek. Ich müsste echt nachschauen, aber ganz viele Preise. Jetzt mal sieht es wieder irgendwo und denkt, habe ich gemacht. Ja. Und dann bin ich ein kleines bisschen stolz, weil das Gestalten und was zum Positiven verändern, das ist eigentlich das Schöne an der Politik.
Das glaube ich, darf schon sein, stolz. Und ich wiederhole, ich glaube, da ist die ganz die richtige Person im Theaterverband tätig, weil ein Antrieb und so eine intrinsische Motivation, so ein Eigenantrieb, das weiterzubringen, der ist in jeder Silbe erfassbar, was du sagst, und das macht einfach Spaß. Wir wollen, dass du noch ganz lang ganz gesund leben kannst, aber was darf er denn in deinem Nachruf, was müsste auf deinem Grabstein von mir aus stehen, wo du sagst, das darf im Nachruf nicht fallen oder das hätte ich gern da draufstehen. Das ist ein bisschen eine morbide Frage, aber.
Nein, das morbide, ich weiß es nicht, was draufstehen sollte. Ich glaube, die Zeit fliegt und die Liebe bleibt oder sowas draufstehen. Aber da muss kein Ding draufstehen, was ich war und was ich da habe. Nein.
Die Liebe bleibt. Das ist ja wunderbar. Nicht nur für das, was wir im Nachruf hinten noch sagen können, sondern auch für heute, für das tolle Gespräch. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Hat interessante Einblicke gebracht und wir zwei sehen uns in irgendeinem Theater.
Ja.
Beate, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Sehr gut und
wir sehen uns. Irgendwann in diesem Theater.
Genau.
Freue mich schon. Danke dir.